Veränderungen sind sehr stark in bestimmen sehr stark unser Leben, und unsere Gesellschaft fordert von uns ein hohes Grad an Fähigkeit zur Veränderung, sei es im Beruf, aber sei es nur überhaupt mitzukommen, wie die ganze Technik läuft. Ich merke schon, wenn ich gewisse Dinge, was die jungen Leute mit Selbstverständlichkeit machen, mit ihren Telefons und weiß ich, was man heute alles haben kann, und ich dann schon überlege, wie geht es das? Früher hat mein Vater mich gefragt, wie das jetzt wohl geht bei der Fernsteuerung und so. Heute frage ich meinen Sohn, wie das wohl geht, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Die Veränderung ist gar nicht immer so einfach. Und dem Gedanken werden wir etwas nachgehen, aber keine Angst. Ihr müsst nicht nach Hause gehen und dann denken oder jetzt schon denken, ja, der wird uns jetzt wieder sagen, jetzt wird sich wieder alles verändern und so, und das müssen wir nochmals. Nein, ich sage euch zuerst, es ist wunderbar, dass wir einen Gott haben, der sich nicht verändert. Gott ändert sich nicht. Das ist nämlich unser Glück. Wäre Gott diesen selben Bewegungen ausgesetzt und ausgeliefert wie wir, so hätten wir keinen zuverlässiges Gegenüber. Wenn er sein Wesen verändert, so wie es gerade kommt, so wissen wir nie wirklich, mit wem wir es zu tun haben. Niemand könnte ihm wirklich vertrauen. Niemand könnte ihn wirklich kennenlernen. Jedes Mal müsste er neu ansetzen. Und deshalb habe ich manchmal etwas Probleme, wenn wir hören von Christen, die schon lange im Glauben stehen, wenn sie sagen, sie hätten jetzt, wie sie jetzt Gott ganz anders kennengelernt hätten. Gott ändert sich nicht immer, höchstens unsere Kenntnis von ihm. Wir lernen vielleicht eine Seite von ihm kennen, die wir bis jetzt noch nicht kannten, so wie wir das auch in Beziehungen dann tun. Manchmal staunen, was so im Menschen steckt. Und wir gedacht, das haben wir noch gar nicht gewusst. Aber es gibt keine fundamentalen Veränderungen. Es gibt nur zusätzliche Erhellung, Erkenntnis des Wesens Gottes. Aber es ist nicht einmal barmherzig und einmal einfach unbarmherzig. In derselben Situation. Im 4. Mose lesen wir, du darfst nicht meinen, Gott sei wie ein Mensch. Er lügt nicht und er ändert niemals seinen Sinn. Denn alles, was er sagt, das tut er auch. Verspricht er etwas, dann hält er es gewiss. Also auf ihn können wir uns verlassen. Er ändert seine Gesinnung nicht. Er ist nicht wetterwendisch. Und wenn er sagt und uns verspricht, dass wenn wir an Jesus glauben und ihm vertrauen, dass wir für Zeit und Ewigkeit gerettet sind, dann stimmt das und dann gilt das für jedes Jahrhundert, für jedes Jahrtausend im selben Maß. Gott kommt nicht in 50 Jahren, jedenfalls über 90. Dann sagt er auf einmal, Jürg, ich habe im Fall meine Meinung geändert. Tut mir leid, hast 50 Jahre etwas anderes geglaubt. Jetzt habe ich das geändert, jetzt musst du es irgendwie anders machen, sonst wirst du nicht gerettet. Das wäre eine Katastrophe. Wir müssen dauernd unsere Verkündigung ändern. Ich habe es ja gut, ich kann euch praktisch jedes Mal dasselbe erzählen. Weil die fundamentale Botschaft bleibt immer dieselbe. Dass wir gerettet sind durch den Tod Jesu am Kreuz. Und dass Gott gesagt hat, das, was hier Jesus getan hat, das gilt für dich, wenn du meinem Sohn vertraust. Das ist immer dieselbe Botschaft, die wird nie ändern. Gott wird diesem Versprechen treu bleiben bis in alle Ewigkeit, da wird nichts dran geändert werden. Und Gott ist auch in seinem Wesen, in seinem Charakter beständig. Er ist eben vollkommen, er ist gerecht, er ist heilig, er ist treu, er ist liebend, barmherzig, er ist gnädig und freundlich. Das wird er bleiben, auch wenn wir unfreundlich sind, er wird freundlich bleiben. Auch wenn sich die Welt noch so gegen ihn stellt, er wird gnädig bleiben. Natürlich ist er gerecht und heilig. Natürlich wird er Gericht ausüben. Aber auch das sagt er uns, dass er das tun wird. Da ist er nicht wetterwendisch. Einmal so, einmal anders. Er ist zuverlässig in seinem Charakter. Das gilt auch für seinen Sohn. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für alle Zeiten. Das macht unseren Glauben äußerst attraktiv, finde ich. Das ist eigentlich das große Plus unseres Glaubens, dass wir einem Gott vertrauen, der nicht einmal so und dann nicht einmal anders ist. Und schon manchmal bei Bewegungen, die gekommen sind, und ich mir überlegt habe, was soll ich damit anfangen, habe ich oft schon gedacht, das, was mir hier begegnet und der Gott, der hier verkündigt wird, den kenne ich nicht. Kenne ich nicht? Er ist mir fremd. Jetzt kann ich sagen, ja, das habe ich noch nie gesehen, so, und dann kann ich irgendwie wieder auf einen Zug ausspringen, oder ich kann einfach sagen, ich kenne ihn nicht. Ich bin nun schon über 20 Jahre Christ. Ich habe schon viel mit Gott erlebt. Ich glaube nicht mehr einfach alles und mag es noch so wunderbar klingen, was man mir erzählt. Ich glaube auch nicht alles, was man über meine Kinder oder über meine Frau erzählt, weil ich sie kenne. Und ich kann mir etwa ausrechnen, wenn ich das höre, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das stimmt und wie hoch das ist, dass es nicht stimmt. Sowohl im Guten wie im Schlechten kann ich das. Nicht hundertprozentig, aber ich kann es erahnen. Ich kenne auch die schlechten Seiten von mir und von meiner Familie. Ich muss sagen, ja, das könnte typisch sein. So ist es mit unserem Glauben. Das ist das Wunderbare, dass wir einen zuverlässigen Gott haben, auf den wir bauen können. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, wenn mir ein neuer Gedanke kommt, dass ich jetzt sage, ich lehne einfach alles ab. Aber ich frage mich, ob mir da ein neuer Gott verkauft werden will oder ob ich einfach eine Seite, ein Charakter Gottes noch nicht so richtig erkannt habe. Dann öffne ich mich sehr gern. Im Gegensatz zu Gott sind wir Menschen sehr unbeständig und wetterwendisch. Durch die Abkehr von Gott sind wir halt und orientierungslos. Wir sind nicht wirklich in der Lage, ohne durch Gesetze bestimmt zu sein, vernünftig miteinander zu leben. Sind wir nicht in der Lage. Wir sind selbstsüchtig, auf uns bezogen und sind bereit, über Leichen zu gehen, wenn ich mir dafür einen Vorteil verschaffen kann. Das sind wir Menschen. So beschreibt sie uns die Bibel. Ich denke, die Geschichte und die Menschheitsgeschichte zeigt, dass das wohl richtig ist. Wir haben es wirklich nötig, uns zu verändern. Und Gott fordert uns zu dieser Veränderung auf. Und so verkündigt Jesus, als er auf der Erde war, es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ändert euer Leben. Das ist der Appell Gottes an uns. Ändert euer Leben. Aber was meint jetzt diese Veränderung oder diese Änderung? Gott möchte uns zuerst in unserem Wesen ändern. Und dazu habe ich eine Folie, vielleicht muss man wieder ein bisschen abdunkeln. Man kann es einfach eigentlich sagen, was Gott möchte. Gottes Wesen ist bestimmt von Liebe, Freude, Geduld, Heiligkeit, Gerechtigkeit und so weiter. Und was Gott jetzt möchte, wenn er von Veränderung spricht, dann spricht er nicht von einer Veränderung zu einem reglementierten religiösen Leben, sondern spricht er von einer wesensmäßigen Veränderung. Und was er möchte, ist, dass unser Wesen immer mehr von seinem Wesen bestimmt wird. Dass in unserem Leben mehr Liebe zum Tragen kommt, mehr Freude, mehr Geduld, mehr Gerechtigkeit, mehr Barmherzigkeit. Das ist Gottes Absicht. Und das ist das, was Gott in uns bewirken will. Und so lesen wir im Galaterbrief, das sehen wir auf dem nächsten Bild, wir sollen das Wesen Gottes spiegeln. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Das ist das, was Gott in uns verändern möchte. Er möchte an unser Wesen heran. Er möchte uns wesensmäßig umgestalten. Er will aus uns nicht einfach religiöse Menschen machen, das sind wir schon, bevor wir uns bekehren. Er will aus uns veränderte, neue Menschen machen, mit einer neuen Gesinnung, die sein Wesen spiegeln auf dieser Erde. Das ist die Veränderung, die Gott möchte. Eine Veränderung von innen. Das ist Gottes wirkliche Absicht. Nicht ein reglementiertes Leben. Angenommen, Sie werden gefragt, was macht Ihr geistliches Leben zurzeit? Was würden Sie antworten? Ich habe erlebt in einer Freizeit, und die Betreffenden sind hier, das war in Korsika noch, da haben zwei junge Christen Zeugnis gegeben über ihren Glauben und auch wie sie den Glauben leben. Und was mich dort erstaunte, ist, dass jede von diesen beiden netten Damen gesagt hat, ja, ich glaube in etwa, ich glaube schon an Jesus, mir ist der Glaube sehr wichtig, auch dass ich ein Leben führe, das Gott gefällt, aber eben, ich lese nicht so fleißig am Morgen in der Bibel und ich weiß, es ist eigentlich falsch. Jawohl, so war das. Wir wissen das alle. Und alle haben irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil sie es nicht immer geschafft haben. Und wenn wir nach dem geistlichen Leben fragen, dann bekommen wir meistens Regelantworten. Ich bete regelmäßig, ich lese regelmäßig in der Bibel und so weiter. Und dann sage ich und denke ich, mein geistliches Leben ist in Ordnung. Ich sage jetzt das nicht, dass das bei allen so ist. Aber es gibt immer wieder so Zeiten. Aber das ist ein nach Regeln orientiertes geistliches Leben. Religiöses Leben heißt mehr Bibel lesen, mehr beten, mehr Gebote befolgen, mehr und nochmals mehr. Und wir brechen alle zusammen miteinander. Weil keiner schafft das hohe Maß, und wenn ich einmal etwas erreicht habe, dann könnte ich immer noch mehr erreichen. Noch mehr und noch mehr. Und das ist nicht die Veränderung, die Gott bei uns bewirken will. Diese Veränderung geschieht auch in allen anderen Religionen. Dort wird man auch in Pflicht genommen, und die Pflicht ist dann die Erfüllung. Das Resultat von solchem Denken, dem wir immer wieder verfallen, ist folgendes. Tragischerweise können wir davon überzeugt sein, geistlicher zu werden, während wir in Wirklichkeit nur selbstgefälliger und verurteilender werden. Weil ich an Äußerlichkeiten messe, ob ich jetzt noch besser bin, wenn ich mit der stillen Zeit keine Probleme habe, weil ich ein Frühaufsteher bin, dann kann ich mich hochrempeln an dem, der es eben nicht schafft. Dann habe ich eben ein besseres geistliches Leben. Ich kann dann durch den Tag gehen und kann sagen, ich habe es geschafft, und der andere arme Kerl, der soll sehen, ob Gott das jetzt, was Gott mit ihm macht an diesem Tag. Ich sage nicht, dass ihr so denkt. Ich sage nur, dass das möglich ist. Hätten wir Paulus oder Johannes gefragt, wie sein geistliches Leben aussieht, würde er sich vielleicht dann die Frage stellen, nimmt meine Liebe zu Gott und zu den Menschen zu? Ist mein Charakter, hat sich der verändert? Bin ich liebesfähiger geworden gegenüber Gott und den Menschen? Bin ich geduldiger geworden? Ist meine Selbstbeherrschung stärker, als sie war vor einem Jahr? Wie nah bin ich bei Gott? Wir lesen eben nicht in der Bibel, weil wir in der Bibel lesen müssen und weil wir dann etwas abhaken können. Wir lesen in der Bibel, weil wir Gottes Gedanken besser verstehen wollen. Und weil wir etwas lernen wollen. Weil wir möchten, dass Gott uns anspricht, nicht, dass wir etwas absolvieren. Ich kenne auch Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht dazu gekommen bin oder ich meinte, nicht dazu gekommen zu sein, in der Bibel zu lesen. Aber ich bin wegen dem nicht von Gott abgefallen und er hat mich nicht fallen lassen, weil mir auch dann wichtig war, dass ich ein Leben führe, das Gott gefällt. Und wenn ich nach 15 Jahren Christsein und Bibelstunden und Predigten und Bibellesen und Beten mal einen Monat meine Bibel nicht lese, dann vergesse ich ja nicht alles, was ich 15 Jahre lang gelesen habe. Oder? So vergesslich ist dann wieder niemand von uns. Versteht ihr, ich halte nicht ein Plädoyer jetzt für ein liederliches Bibellesen, sondern ich halte ein Plädoyer für eine wahre Veränderung in unserem Leben. Und das ans äußerliche Klammern, was ich tue, das verhilft mir dazu, resistent zu werden für das, was in mir Gott bewirken möchte. Und so können wir kämpfen um Äußerlichkeiten und wir können uns dabei eigentlich in unserem Charakter gar nicht weiterbilden. Der Paulus sagt dem Timotheus, denn jede Schrift von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Mit der heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Gott möchte uns ausrüsten, er möchte uns verändern. Die Veränderung, die kommt, das wissen wir ja alle. Aber ist es sowieso, dass ich, Paulus sagte glücklicherweise auch, er wiederholt sich und das weiß er ja, aber trotzdem wiederholt er sich. Wir wiederholen uns immer. Aber um das geht es eben, dass die Veränderung von innen beginnt. Und dann sieht das nach außen, ist man dann oft flexibler. Es ist wie ein Zugsabteil. Oder bei einem Fenster, wenn ich am Fenster stehe, je besser ich verankert bin am Fenster, je weiter kann ich über den Fensterrand hinausragen, je weniger ich verwurzelt bin, je schneller kippe ich rüber. Und oft ist es, weil wir uns in unserem Wesen zu wenig verstehen, dass Gott unser Wesen ändern will, dann haben wir Angst, wenn wir etwas Äußerliches ändern, dass wir zum Fenster herausfallen. Aber das Problem ist nicht das Äußerliche, das geändert wird. Das Problem ist das Innerliche. Und ich kann viele Wahrheiten in unserem Glauben verinnerlicht haben, im Wissen, im Kopf. Aber die Frage ist, ob sie mein Leben, meinen Charakter verändern. Das ist die Veränderung, um die es eigentlich geht. Nimmt mein Leben und nimmt meine Liebe zu Gott und zu den Menschen zu, das ist die Frage, die uns bewegt. Wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, so sagt Paulus den Galatern, dann wollen wir auch aus diesem Geist unser Leben führen. Das ist eine Aufforderung. Es ist nicht selbstverständlich. Gott hat uns nicht zu Automaten gemacht. Sondern er sagt, wenn wir schon den Geist haben, so lasst den Geist wirken, dass er euch verändern kann. Wir wollen nicht mit unseren vermeintlichen Vorzügen voreinander groß tun, uns damit gegenseitig herausfordern oder einander beneiden. Nein, das wollen wir nicht. Und das sollen wir nicht. Wenn einer an einem Ort stärker ist als der andere, dann soll er das nicht zur Schau führen und den anderen demütigen damit. und dem anderen zu zeigen, dass er weniger ist. Nein, wir sollen lernen, dass wir alle unterwegs sind und wir sollen sehen, dass die Hauptsache ist, dass ich mich wesensmäßig immer näher an das Wesen Gottes herankomme. Veränderungen gibt es viele in unserem Leben, in der Welt, in der Gemeinde. Wir werden ständig Veränderungen ausgesetzt sein. Unsere Gottesdienste, auch wenn ich nicht mehr da bin, die werden in 50 Jahren anders aussehen als heute. Und vielleicht werde ich dann, wenn ich dann 90 bin, auch meine Fragen an diese neuen Formen haben. Aber meine Hauptfrage, die ich habe, sind da Menschen, die da wirken, die ihr Leben verändert haben? Sind da Menschen, die ihren Charakter, an ihrem Charakter arbeiten, um Gott ähnlicher zu werden? Die dem Heiligen Geist Raum lassen, um die Früchte des Geistes zur Entfaltung zu bringen? Das interessiert mich, egal was für ein Musikstil. Das ist meine zentrale Frage, die ich immer habe, überall wo ich bin, ob mir die Form passt oder nicht. Meine Frage geht nicht zuerst auf die Form, sondern wer steht da und was leben die und was für eine Stellung hat Gott in ihrem Leben? Das interessiert mich, zwar brennend. Wir werden viele Veränderungen erleben. Wir werden auch in unserer Gemeinde weiterhin Veränderungen erleben. Es geht nichts anderes, entweder in die Richtung oder in die andere. Wir können das Leben nicht einfrieren. Aber eines ist ganz wichtig. Egal, was sich verändert um uns. Paulus sagt dem Timotheus, und das ist für mich eine ganz wichtige Aussage, jede Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Also eine Liebe, die eben von veränderten Menschen kommt, die aufgeräumt haben mit Sünde, die aufräumen mit Eifersucht und Neid, die Dinge in Ordnung gebracht haben, wo die gelernt haben und noch am Lernen sind, der Selbstbeherrschung. Und das Hauptziel aller Unterweisung, aller Kurse, aller Verkündigung, sagt Paulus, ist, dass sie zu Liebe hinführen muss. Ist uns das bewusst? Nicht zur Selbstgerechtigkeit, nicht zur Herrschaft, nicht, dass ich sagen kann, ich bin besser als der andere und ich mache das noch besser. Und nicht, dass wir uns gegenseitig unterdrücken, indem dass wir Forderungen stellen, die nur ein kleiner Teil halten kann, nämlich genau der charakterlich das schafft. Nicht Forderungen, wo nur die Elite mitkommt, die Willensstarken, sondern auch, wo die Willensschwachen mitkommen können. Wo sie lernen können, dass Gott auch sie verändern kann. Und dass nicht der starke Wille das Höchste ist, sondern das Höchste ist die Liebe zu Gott untereinander, auch wenn es nicht immer einfach ist. Das ist das Ziel aller Unterweisung und das ist der Veränderungsprozess, den Gott mit jedem von uns gehen will. Jeder steht an einem anderen Punkt. Und jeder muss selber wissen, wie weit er den Geist Gottes an sein Wesen heranlässt. Wie weit er sich ausleuchten lässt oder wie weit er sich verschließt und sich selbst etwas vormacht. Ich wünsche das für mich auch, dass ich ein Leben lang offen bin, in erster Linie für die Veränderung, die Gott in meine Persönlichkeit heranführen will. Ich will offen sein, dass Gott mich auch schmerzhafte Wege führt, wenn er damit zum Ziel hat, mich reifer und ihn ähnlicher zu machen. Ich will bereit sein, durch Prüfungen durchzufallen, um gedemütigt zu werden, um reifer zu werden. Ich habe das schon viel erlebt. Ich bin oft durch Prüfungen, die sehr wichtig waren für mich, also oft durchgefallen, ab und zu. Die elementar waren für meinen Lebensweg. Und ich musste zurückbuchstabieren. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für das und ich danke heute Gott auch immer noch, dass er das gemacht hat. Er hat mich geschliffen. Das ist die Veränderung, die Gott will. Und da sind wir miteinander unterwegs. Geben wir uns einander den Raum, dass wir uns verändern können. Und schnüren wir uns nicht den Hals zu, indem dass wir Forderungen stellen, die einfach nicht für alle gleich sein können, weil wir eben verschieden gemacht sind. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du ein zuverlässiger Gott bist. Auf dir können wir bauen, auf dich können wir verlassen. Du bist wirklich ein Fels, auf dem wir stehen. Der Fels, der steht fest. Aber wir stehen manchmal mit wackeligen Füßen auf diesem Fels. Aber wir möchten da stehen bleiben. Und wir möchten uns verändern lassen. Wir möchten uns nicht zuerst an äußeren Dingen festhalten, sondern wir wollen uns öffnen für das, was du wirklich tun willst in unserem Leben. Nämlich unser Wesen verändern. Uns zu reiferen Persönlichkeiten machen. Und Herr, so geh du mit jedem von uns den Weg, der nötig ist, damit wir miteinander wachsen. Und dass der Heilige Geist in uns den Raum hat, das zur Entfaltung zu bringen, was du in unser Leben hineingelegt hast durch die Erlösung, die wir erfahren haben, durch den Glauben an dich und durch das Opfer von Golgatha. Amen.